ja, ich würde sagen, insgesamt ungefähr 5-mal angesetzt mit dem Versuch, ein Podcast-Intro einzusprechen, weil ich gelesen habe, dass Podcast-Intros für Podcasts hochgradig relevant sind und man dadurch so einen Wiedererkennungswert und so weiter bekommt. Und ich habe jetzt einfach aufgegeben und werde wieder zu meiner ursprünglichen Herangehensweise zurückkommen und Sie und euch einfach mit meinen Ideen sozusagen vollquatschen. Das ist dann manchmal ein bisschen ja, strukturierter, manchmal aber auch ein bisschen unstrukturierter. Manchmal kommen tatsächlich einfach Ideen mit rein, die ich vorher so überhaupt noch gar nicht gehabt hatte. Und manchmal fallen auch Ideen raus, wo ich dann im Nachhinein denke, naja, das wäre vielleicht noch gut gewesen, das mit reinzunehmen. Auf jeden Fall ist dieser Podcast einfach nochmal ein Kanal, über den ich, der mir Spaß macht, das muss ich ganz klar sagen, und wo ich einfach denke, dass man da auch viele digitale Kompetenzen erlernen kann, also ich selber. Und wo natürlich sich auch sofort die Frage stellt, wie professionell muss das Ganze denn sein? Also muss ich meinen Podcast und das, was ich hier aufzeichne und so weiter, so professionalisieren, dass er sich so anhört wie alle anderen Podcasts? Oder reicht es eigentlich, eine gute Tonqualität irgendwie hinzukriegen und dann ein paar von meinen, sagen wir mal, Learnings zu teilen oder von den Ideen, die ich so habe, irgendwie, die ich so mit mir im Kopf rumtrage. Das ist so wirklich so diese Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wo ist mehr Professionalität notwendig dabei und wo können wir einfach auch so weitermachen? Und jetzt habe ich mich nach diesen eben verschiedenen Versuchen dazu entschieden, zu sagen, ich mache genauso weiter, wie das vorher auch war. Das macht mir mehr Spaß und ich hoffe, dass das Ihnen und dir auch gefällt. Professionalisierung ist eigentlich nämlich schon auch ein ganz gutes Stichwort. Ich will hier jetzt in diesem Fall meinen letzten Beitrag, es ist keine Episode, sondern meinen letzten Beitrag auf meinem Blog, den ich da geschrieben habe, vertonen nochmal und eben auch als Podcast-Episode zur Verfügung stellen. Ich habe da geschrieben zu einem dritten Weg oder eben zu der Rolle des ehrenamtlichen Vorstands in geschäftsführender Position und habe das Ganze, also diese komische Konstruktion, die da ist, als Chance für soziale Organisationen bezeichnet. Und das, wie gesagt, würde ich jetzt gerne nochmal konkretisieren, was ich denn darunter eigentlich verstehe, werde vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Sachen mit einfließen lassen. Und dieser Beitrag ist entstanden auf der Beschwerde von einem Kumpel von mir, mit dem ich in Freiburg gesessen bin und wir haben ein Bier getrunken, in einem anderen Rahmen noch ein bisschen. Und wir sind dann eben ins Gespräch gekommen, auch zu seiner Organisation, wo er arbeitet. Und er hat sich darüber beschwert, dass der Vorstand des Vereins, der als geschäftsführender Vorstand eben auch agiert, keine Ahnung hat und dann auch noch mitbestimmen will. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig und gleichzeitig geschäftsführender Vorstand und damit auch operativ tätig. Diese Konstellation ist für soziale Organisationen nicht selten. Also diese ganzen als Projekte bezeichneten Initiativen, diese kleinen Vereine, privaten Kitas, Initiativen für die Integration von Flüchtlingen, zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung, Hospize beispielsweise, Drogenberatungsstellen, ja, die eben durch dieses hohe Engagement Einzelner oder von Gruppen ins Leben gerufen wurden, die Initiativen wurden durch die Gründung, ja, vor allen Dingen Vereinsgründungen, ins offizielle Leben berufen. Und die Professionalisierung dieser Organisationen, das sind ganz klar Organisationen, erfolgt dann über die Einstellung von Mitarbeiterinnen, die dann die operative Arbeit übernehmen. Für die Gestaltung der Rahmenbedingungen für diese Organisationen, für die öffentliche Vertretung beispielsweise für die Lobbyarbeit und vieles mehr, ist dann oftmals ein Wohlfahrtsverband zuständig. Sofern der Verein nicht konfessionell geprägt ist, kommen beispielsweise die AWO oder der Paritätische Wohlfahrtsverband in Frage. Bei konfessioneller Anbindung die Caritas Diakonie oder auch, das ist etwas weniger bekannt, aber überhaupt gar nicht klein, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Ist auch ein eingetragener Verein, aber eben auch als einer der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland unterwegs. Aus diesen Konstellationen ergeben sich hochgradig komplexe Konstrukte. Das ist auch immer wieder relevant und in eben diese Organisationsentwicklungsüberlegungen auch mit einzubeziehen. Es gibt die Caritas als Konzern sozusagen, genauso wenig wie es den Paritätischen Wohlfahrtsverband gibt. Oftmals wird versucht, eben diese Konstruktionen mit Konzernstrukturen zu vergleichen. Die Caritas, das habe ich hier schon wieder gesagt, sozusagen mit mehr als 1 Million Beschäftigten. Es gibt einen Artikel, den habe ich hier in dem Beitrag verlinkt, der auf 1 Million Beschäftigte bei der Caritas kommt, unterstreicht dieses Konzernbild. Also 1 Million Beschäftigte, das ist der größte Konzern sozusagen in ganz Deutschland. Und das stimmt so einfach nicht. Ich schweife damit ein bisschen ab, aber nur ein bisschen, denn ich will darauf hinaus, dass, wie ich das schon relativ häufig betont habe, die Voraussetzungen für sich selbst organisierende Organisationen grundlegend in der Struktur, manche sagen auch in der DNA sozialer Organisationen angelegt ist. Diesen DNA-Begriff, also ja, die genetische Disposition sozusagen dieser Organisation, ist beispielsweise in dem Buch, was ich als letztes rezensiert habe, von Gebhard Borg und Stefan Heiler sehr gut beschrieben, die so ein eigenes Organisationsbild aufmachen, wie diese DNA der Organisation ausgestaltet ist. Hier nochmal der Hinweis darauf, sich selbst organisierende Einheiten oder Strukturen sind in der grundlegenden Struktur sozialer Organisationen angelegt. Das zeigt vor allen Dingen der Blick in die Entstehungsgeschichte dieser Organisationen. Also diese Vorstellung davon, da kommen ein paar Menschen, die lösen erfolgreich ein soziales Problem. Beispielsweise in der Kinder- oder in der Jugendlichen- oder in der Altenbetreuung. Ja, als immer wieder irgendwie eindrückliches Bild davon kann man sich mal die Geschichte der Lebenshilfe anschauen. Die ist so 1950 nach dem Krieg entstanden, da es einfach keine Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gab. Daraus ist die Lebenshilfe entstanden. Der Erfolg der Organisationen führt dann dazu, dass die Organisation organisch wächst, also größer wird. Oftmals wachsen die professionellen Strukturen mit. Es werden bei ausreichender Organisationsgröße neben den Mitarbeiterinnen dann auch sowas wie Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen eingestellt. Oder es entstehen Unterstützungsstrukturen, beispielsweise sowas wie Geschäftsführungen, die für mehrere Kindergärten zuständig sind oder Kindergärten zuständig sind, beispielsweise in den Verrechnungsstellen für katholische Kindergärten. Ich habe da in dem Beitrag, den ich geschrieben habe, in diesem Blogbeitrag, habe ich das verlinkt auf so eine Verrechnungsstelle hier unten in Baden-Württemberg zumindest, ist das so. Sofern aber dieses Wachstum der Organisation nicht passiert oder auch diese Professionalisierung der Organisation nicht passiert, die Organisation also entsprechend klein ist bzw. klein bleibt, zumindest meistens sind die Organisationen klein, weil ab einer bestimmten Größe funktioniert das System überhaupt nicht mehr, also damit auch auf Hierarchieebenen bewusst verzichtet wird oder diese einfach nicht eingeführt werden, warum auch immer, kann man dann fragen, kommt es zu dem oben geschilderten Phänomen. Ehrenamtliche, hoch engagierte Menschen sind für professionelle Arbeit in sozialen Organisationen verantwortlich. Und dann bestehen aus dieser Konstellation heraus sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder der geschäftsführende Vorstand lässt die Mitarbeiter machen. Das ist gut. Zunächst führt aber dann oftmals zum Chaos, was dann wiederum nicht so gut ist. Die Affen regieren den Zoo, wie Stefan Kühl das in seinem Buch sehr treffend formuliert hat, mit den bekannten Konsequenzen. Also keine Führung, keine Struktur. Konflikte und Chaos statt fokussierter Zusammenarbeit. Dabei bilden sich dann, auch das ist relativ normal, in diesen, sagen wir mal, sich selbst organisierenden Gruppen ohne Strukturen, bilden sich informelle Hierarchien aus, die oftmals nach dem Senioritätsprinzip funktionieren. Die ältesten Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ja, also auch Frauen und Männer, völlig geschlechtsneutral sozusagen, sagen, wo es lang geht. Das haben wir hier schon immer so gemacht. Oder aber die ehrenamtlichen Führungskräfte sind in ihrem professionellen Leben selbst sowas wie Führungskraft. Und da stellt sich sofort die Frage, wer ist das eigentlich nicht? Oder hat zumindest schon mal davon gehört oder gelesen, dass man manchmal so richtig kräftig auf den Tisch klopfen muss als Führungskraft. Da oftmals, und dann wird es ein bisschen klischee-mäßig, zumindest habe ich das in diesem Beitrag so formuliert, Juristen, Mediziner oder Lehrer diese Vorstandsposten bekleiden, sorry, der kleine Seitenhieb musste jetzt sein, fällt der Apfel der Führung nicht weit vom Stamm. Durchgreifen, klare Regeln, den Laden auf Spur halten, ist dann an der Tagesordnung. Also die operative Arbeit im Alltag mit der Klientel zählt hier nur wenig, da das bisschen soziale Arbeit ja nicht so schwer sein kann. Frauenberuf und so, kennt man ja, diese Diskussion dazu. Beide Wege, also Chaos zulassen sozusagen und klar durchregieren, Mikromanagement von mir aus, führen nicht nach Rom, sondern direkt zur Unzufriedenheit der Mitarbeiterinnen. Entweder die oder der Chef oder die Chefin kümmert sich nicht um den Laden, alle machen, was sie wollen und dadurch dauert alles ewig oder es versinkt im Chaos oder aber der Chef hat keine Ahnung, bestimmt aber, wie wir hier arbeiten sollen, er will alles mitbestimmen. Nochmal eben dieser Begriff Mikromanagement, ja, den man darunter sehr gut verstehen kann. Beide Wege der Führung sind überspitzt dargelegt natürlich. Ja. Dazwischen gibt es natürlich ganz viele Grautöne, wie solche Wege ablaufen. Aber irgendwo zwischen diesen beiden Polen eben bewegen sich sehr viele dieser kleinen und mittelgroßen Organisationen, die Vereinsstrukturen dahinter haben und eben dann, sagen wir mal, nicht professionell geführt werden, sondern mit einem ehrenamtlichen Vorstand. Und Sie merken schon, es fehlt in dieser Konstellation natürlich ein dritter Weg. Ja, dieser dritte Weg, diese dritte Alternative sozusagen, gewinnt gerade durch die Ehrenamtlichkeit des Vorstands so viel Luft, dass hier optimale Keimzellen für neues Arbeiten im Sinne von Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und organisationaler Sinnstiftung, also diesem Dreiklang, der schon bei Frederic Laloux durchklingt, Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit, organisationaler Sinn, ja, so dieser Dreiklang, gedeihen können. Wenn der Vorstand der Organisation einverstanden ist mit der Übergabe der operativen Aufgabe an die Mitarbeiterinnen, an der Basis sozusagen, und es gelingt, echtes Vertrauen zwischen Mitarbeiterinnen und Vorstand aufzubauen, dann sind die Türen sehr weit geöffnet für solche Sachen wie agile Methoden der Zusammenarbeit. Von mir aus Scrum, ja, aber auch schon einfache Methoden der Entscheidungsfindung, der gemeinsamen Strategieentwicklung, der partizipativen Einstellung neuer Mitarbeiterinnen, also partizipativ durch das Team gesteuerten Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und vieles mehr, die lassen sich dann unter dieser Konstellation mehr als sinnvoll einsetzen. Gerade die Trennung zwischen repräsentativer Vorstandsarbeit und dem operativen, hochkomplexen Geschäft an der Basis lässt sich damit aufrechterhalten. Der Vorstand ist zuständig für die Repräsentation, für Lobbyarbeit, Fundraising und so weiter, also sozusagen für die Arbeit an der Organisation. Und die Mitarbeiterinnen können ihren Job machen, ohne sich in endlosen Debatten über die Anschaffung der nächsten Kaffeetasse zu ergehen. Für diese Art der Organisationsstruktur, für diese Art der selbstorganisierten Führung sozusagen oder der Selbstorganisation braucht es natürlich Kompetenzen. Es braucht Wissen darüber und die Möglichkeit der Anwendung der genannten Tools zur Entscheidungsfindung beispielsweise. Ja, Entscheidungsfindung ist ein Punkt. Es bedarf der Möglichkeiten des gemeinsamen Austauschs in der Organisation, also miteinander über die Organisation zu reden, wie wollen wir zusammenarbeiten. Es bedarf Lernräumen, in denen sich die Menschen und die Organisation entwickeln können. die Entwicklung dieser Kompetenzen ist weniger aufwendig, als manchmal vermutet und als sich das hier mal eben so anhört. Sie kostet vor allen Dingen eine Investition in das Vertrauen den Mitarbeiterinnen gegenüber. Und ja, dabei darf die rechtliche Seite natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Der Vorstand haftet persönlich für die Machenschaften seiner Mitarbeiterinnen. Ja, da kann man relativ klar drauf gucken, wer wo wann haftet. Aber der Vorstand haftet auch, wenn die Mitarbeiterinnen schlechte Arbeit leisten. Und der Vorstand haftet auch, wenn er oder sie sich komplett im Alltagsgeschäft aufreibt. Hier macht es deutlich mehr Sinn, die Mitarbeiterinnen gut arbeiten zu lassen und ihnen die entsprechenden Tools an die Hand zu geben, damit man selbst die Organisation entsprechend weiterbringen kann. Und wie geht das jetzt mit dieser Selbstorganisation richtig? Das ist natürlich die entscheidende Frage, an denen sich viele Organisationen, eben nicht nur die kleinen Vereine, abarbeiten. Wie können wir Organisationen so gestalten, dass die Mitarbeiterinnen selbst organisiert gute Arbeit im Sinne der Organisation machen und die Führung, hier dann eben diese geschäftsführenden Vorstände, Zeit haben für die wesentlichen Dinge, für die Arbeit an und nicht in der Organisation? Ich habe in einem der letzten Beiträge, die finden Sie auch auf dem Blog, geschrieben, dass ich davon fest überzeugt bin, dass Selbstorganisation in jeder Organisation möglich ist. Ja, das ist immer dieses Argument, wir haben doch nicht die richtigen Mitarbeiter. Und ich bin davon überzeugt, dass es die richtigen Mitarbeiter dafür gar nicht braucht, sondern dass die richtigen Mitarbeiterinnen die Mitarbeiterinnen sind, die sie haben. Andere haben sie auch schon allein angesichts des Fachkräftemangels einfach nicht. Ich habe in einem anderen Beitrag 5 Schritte beschrieben, wie Selbstorganisation gelingen kann. Außerdem habe ich beschrieben, dass Selbstorganisation ohne das Vertrauen in die Mitarbeiterinnen tödlich ist. Diese und noch viele weitere Beiträge auf dem Blog, oder ja, die ich da geschrieben habe, auch hier natürlich im Podcast, zeigen einige Ansatzpunkte auf, wie der Weg zu mehr Selbstorganisation, zu mehr Agilität, ja, im Sinne von Anpassungsfähigkeit, ich habe das ja unter mein Jahresmotto 2019 gestellt, ich bin mal gespannt, ob sich das in irgendeiner Weise einlöst, soll mal irgendwie noch ein bisschen gucken, zu mehr Agilität im Sinne der Anpassungsfähigkeit der Organisation gelingen kann. Und falls Sie dazu Lust haben, dann können wir diesen Weg, diese Fragestellungen, die dahinter stehen und ja, wie man so vorgehen kann, auch gerne gemeinsam beschreiten. Jetzt hoffe ich, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat zuzuhören. Ich hoffe auch, dass die Tonqualität angemessen war, weil ich habe einfach hier ein neues Mikrofon stehen, mit dem ich jetzt versuche, den Podcast aufzunehmen, weil das mit meiner Low-Budget-Variante, die ich letztes Jahr gefahren habe, eher, sagen wir mal, ein bisschen schwierig war. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend, viel Spaß beim Kaffee trinken, beim Fahrradfahren, beim Staubsaugen. Ich selber sitze hier tatsächlich Samstagabend, die Kinder sind noch nicht im Bett, ehrlich gesagt. Kerstin, meine Frau, arbeitet, die hat Nachtschicht und wir verbringen jetzt hier diesen Samstagabend einfach entspannt und da war Podcast aufnehmen eine gute Idee dabei. Jetzt, wie gesagt, einen schönen Abend, eine gute Zeit und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Es gibt immer auch die Möglichkeit, übrigens bei iTunes diesen Podcast mit 5 Sternen zu versehen. Ich vergesse das immer eigentlich irgendwie dazu zu sagen, aber vielleicht ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um diesen Podcast einmal richtig gut mit 5 Sternen mindestens, natürlich mehr gibt es nicht, zu bewerten. Das würde mich riesig freuen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.